Gerät.
Herzberg.
Psst. Fängt an.
Okay, wir hören zu.
Warum? Worüber wollen wir heute reden, Herr Ried?
Reden wir doch mal über Weihnachten.
Psst. Herr Ried, können Sie mal ruhig sein, bitte?
Ich bin doch schon ruhig. Ich traue mich kaum zu atmen.
Psst.
Ganz schön langwierig.
Jetzt.
Die Sänger holen Luft.
Ich glaube, wir müssen mal vor die Tür. Das können wir nicht hier bringen, das geht nicht.
Nee, wir können jetzt nicht während des Konzertes hier aufzeichnen. Wir machen das draußen.
Ich hätte noch ein paar Trittgeräusche mitbringen sollen, Herr Ried.
Ja, das hätte es ganz authentisch und glaubwürdig gemacht.
Und Tür knallen. Also wir wollen über Weihnachten reden. Das ist jetzt für Sie ein Heimspiel, Herr Ried, ne?
Naja, das kommt jetzt darauf an, was Sie jetzt fragen.
Ich glaube, wir wollen doch so Ihr Heimspiel. Wir haben doch überlegt, wir reden mal über die drei heiligen Könige. Das ist doch Ihr Heimspiel, weil Sie haben das doch irgendwie mal gelernt irgendwie mit den drei heiligen Königen.
Ich habe das mal gelernt, genau. Ja. Die drei heiligen Könige, da sind schon drei Dinge, die nicht stimmen.
Die sind drei heiligen Könige. Es sind weder Könige, noch sind es drei, noch sind es die.
Naja, noch sind sie heilig. Also jedenfalls nicht in so, also sie gelten, sie werden in der katholischen Kirche als Heilige verehrt, aber ob sie heilig sind in dem Sinne, dass das auch andere so sehen würden, das mag man erstmal bezweifeln.
Also wo kommen die überhaupt vor? Hören die ja immer auch in der Weihnachtsgeschichte, dass es diese drei heiligen Könige gibt.
Genau, die kommen nur im Evangelium nach Matthäus vor. Also weder Markus noch Lukas noch Johannes kennen diese Geschichte mit denen. Also die kommen nur da vor und da ist nur die Rede davon, dass da Weise, also in der Luther-Übersetzung steht Weise aus dem Morgenland, im griechischen Original Magier,
Magoi. Genau, Magier, ne?
Und das sind Menschen, die kundig sind in der Astronomie oder was man damals Astronomie nennt, was wir vielleicht heute eher Astrologie nennen würden. Also die quasi den Lauf der Sterne beobachten und daraus Schlussfolgerungen ziehen.
Also Schlussfolgerungen, eben keine physikalischen Schlussfolgerungen notwendigerweise, sondern Nein. Da haben die Sterne einen Einfluss auf die Welt und das Weltgeschehen. Genau. Was
und vor
passiert.
Allen Dingen auf die Zukunft. Also die Sterne kündigen Dinge an. Und darum geht es ja letztlich auch. Also die haben irgendwie festgestellt, da am Himmel ist irgendeine Art von Sternkonstellation zu sehen, die bedeutet, dass ein neuer König auf die Welt kommt. Und zwar irgendwo im Bereich dessen, was wir heute Israel-Palästina nennen.
Mhm. Ich habe auch, ich kann ja gar nicht mit Ihnen mithalten, also habe ich ein bisschen Wikipedia gelesen. Sie sagten ja eben auch mit den Heilig, das stimmt auch nicht. Das ist so im Laufe der Mythen- und Legendenbildung wurden da Könige draus. Ne, was habe ich gerade gesagt? Heilig? Könige. Könige und Heilige sowieso, das ist so alles im Laufe der Kirchengeschichte entstanden.
Genau, die wurden irgendwann eben als Heilige verehrt. Ne? Der Dom zu Köln ist da ja ein ganz entscheidender Ort auch für. Dass das drei sind, das sagt Matthäus nicht. Er sagt, das können auch 100 gewesen sein, das können auch genauso gut nur 2 gewesen sein. Dazu äußert er sich gar nicht. Es waren mehrere.
Mehr als einer.
Mhm. Dass das drei sind, hat vermutlich einen ganz einfachen Hintergrund, dass die Zahl 3 fürs Christentum und für die christliche Religion eine besondere Bedeutung hat, weil die Gottesvorstellung ja auch von einem dreifaltigen Gott ausgeht. Und letztlich, ich sage mal jetzt etwas salopp, in biblischen Dimensionen gibt es nur 4 Möglichkeiten. Ne? Es gibt 3, 7, 12 und 40. Das sind die Zahlen, die immer wieder vorkommen. Einmal gibt es die 10 bei den 10 Geboten, aber alles andere dreht sich um diese anderen Zahlen. Und
dann gibt es noch 12 Uhr, ne?
Ja, das ist, High Noon ist doch ein Western. Also das ist doch jetzt eine ganz andere
Ich glaube, die haben zu der Zeit sowieso noch keine Taschenuhr und sowas, ja.
Nein.
Dann, also jetzt mal gerade, um das Ganze so ein bisschen ernster wieder zu unterlegen. Also wir haben eine Erzählung, die berichtet davon, dass sich drei oder mehr Menschen aufmachen, jedenfalls eine bedeutungsschwangere Zahl, die was Wichtiges ausdrücken soll. Die schauen in die Sterne, sehen einen bestimmten Stern, dem sie zu folgen glauben oder dem, wo sie glauben, sie müssen dem folgen. Aus welchem Anlass, aus welchem Grund?
Genau, also dieser Stern oder diese Sternkonstellation kündigt irgendwie also die Geburt eines Königs an und sie wollen den jetzt quasi besuchen und bringen auch was mit, also schenken Geschenke für den König. Auch das sind dann drei, Gold, Weihrauch und Myrrhe, also so Geschenke, die ausdrücken, also besondere Verehrung ausdrücken sollen. Wobei es da, wenn man dieser Erzählung genau folgt, da scheint es eine Veränderung zu geben. Also erstmal scheint es so zu sein, die gucken in den Himmel und erkennen da irgendwie so eine Konstellation, vielleicht auch mehrerer Sterne, und aufgrund dieser Konstellation machen sie sich auf den Weg und gehen erstmal nach Jerusalem. Weil, klar, das ist irgendwo da, in diesem Bereich soll der König geboren werden, geht man erstmal in die Hauptstadt. Mhm. So, und da treffen sie ja dann auf den amtierenden König. Und der fällt jetzt aus allen Wolken, weil der historische Herodes, der hatte zwar sehr viele Frauen und auch gleichzeitig, das war erlaubt damals, aber da war jetzt nicht der Thronfolger unterwegs sozusagen. Also das hat ihn jetzt eher ein bisschen sagen wir, aus der Fassung gebracht. Und
Herr Rietz, wen haben die getroffen? Herrn Rhodes? Herodes? Sie erzählen doch gerade Schnack, oder?
Wieso?
Wikipedia hat mir gesagt, Herodes sei 73 vor Christus geboren und gestorben im März 4 vor Christus. Wie soll das jetzt zusammen? Das heißt, da haben die heiligen drei Könige 4 Jahre mindestens jetzt rumgelungert.
Ja, also erstmal ist der Nachfolger von Herodes auch Herodes, deshalb könnte ich mich so
ausbilden. Sie sind so ein Besserwisser.
Aber der eigentliche Grund ist, dass das Jahr Null, das von dir sagen, das ist das Jahr der Geburt Jesu, ist nicht das Jahr Null, das wir sozusagen unserer Zeitberechnung dann zugrunde legen können. Also wir können jetzt nicht sagen, wir wissen genau, wann dieses Jahr Null war, sondern das kommt aus bestimmten Rückrechnungen, hat man das irgendwann festgelegt. Das hat aber nichts unbedingt mit dem tatsächlichen Jahr Null zu tun.
Das ist doch genauso das wie diese so Sternkonstellation. Die hat man doch auch mal zurückgerechnet. Es gibt eine besondere Sternkonstellation aus dieser Zeit. Die lag doch irgendwie um 7 Jahre vor oder nach Christus.
Das ist auch vor. Dann gibt es auch dann, bei Lukas spielt ja diese Volkszählung eine Rolle. Da gab es aber die erste erst 6 nach Christus. Also das irgendwo in diesem Bereich, sag ich mal. Also ich sag mal, die Leute wussten nicht, dass sie im Jahr Null leben, die im Jahr Null lebten, sondern das hat man nachher eben erst irgendwann
eingeführt. Darum ist auch kein Wunder, dass man sich vertun konnte. Aber ich glaube, da kommen wir der Sache auch schon ein bisschen näher. Die Geschichte mit den heiligen drei Königen will nicht unbedingt eine historische Geschichte erzählen.
Nein, das ist ganz eindeutig nicht ihr Ansinnen. Das erkennt man auch daraus, dass sie, und dann kommen wir dann etwas weiter voranschreiten in dieser Erzählung, zu einer Parallele aus dem Alten Testament auch zu, da geht es um eine bestimmte Darstellung. Also was Matthäus zeigen will, ist, dass das geborene Kind, der Jesus von Nazareth, das ist sozusagen der neue Mose. Also Moses ist ja für die jüdische Religion eine ganz zentrale Figur und für die christliche dann damit auch. Und Matthäus will zeigen, also Jesus ist im Grunde der neue Mose. Also das, was Moses so grundlegend gemacht hat, das macht Jesus jetzt nochmal ganz neu und natürlich auch besser und noch ein bisschen globaler. Und das will er eigentlich zeigen, weil am Ende läuft das Ganze ja auf eine sehr unschöne Sache hinaus, nämlich auf diesen Kindermord. Und dieser Kindermord in Bethlehem, der ist ziemlich offensichtlich parallel konstruiert in der Erzählung zu dem Kindermord, den der Pharao angeordnet hat, um die Israeliten zu schwächen. Und diesen Kindermord hat Mose überlebt. Geschichte mit dem Schilfkörbchen auf dem Nil.
Genau, er ist ja ausgesetzt worden
damals als Kind. Und Jesus überlebt das, weil sein Vater im Traum eine Warnung von einem Engel bekommt und sie dann fliehen.
Und dann gibt es doch noch diese schöne Geschichte mit der Spinne dazu, oder?
Nee, das mit der Spinne, das haben Sie, glaube ich, letztes Jahr schon mal gesagt. Ich weiß nicht, wo Sie das herhaben.
Meine Güte, Déjà-vu, ja. Sie müssen es mir mal endgültig austreiben, ja, diesen Irrtum.
Ich versuch's.
Aber es war doch, jedenfalls, was ich da so erzählt hatte oder wahrscheinlich auch da hatte, das war, als die gesucht wurden, ne? Als die, oder?
Also es ist ja so, dass
Maria und Josef wurden gesucht und die hatten sich versteckt und da gab es eben diese Spinne nach meinem. Nein. Okay, für alle Zeiten, ich werde es nie mehr bringen in der Zukunft.
Welches Evangelium sie auch immer da noch ausgebuddelt haben, also in der Bibel steht das nicht. Was tatsächlich ist, die wurden gesucht, das ist richtig, aber die waren ja geflohen, wurden also nicht gefunden und dann kam es eben laut Erzählung des Matthäus zu diesem Kindermord, dem aber dann Jesus als einziger dann entronnen ist da in Bethlehem.
Also von den Hörerinnen und Hörern, jeder, der diese Geschichte mit der Spinne kennt, bitte unbedingt bei mir melden.
Gut, das klären wir dann vielleicht auch. Aber was eigentlich noch interessanter ist, ist, also diese Männer sind es sicherlich irgendwo aus einem östlichen Land, also östlich von Palästina gelegenen Land, werden ja von Herodes quasi versucht zu instrumentalisieren. Also er sagt ihnen ja, naja, dann, also ich möchte den neuen König auch gerne kennenlernen und dann wäre das doch nett, geht den mal suchen. Der muss eigentlich in Bethlehem geboren sein. Das sagen jedenfalls meine Fachleute hier. Und wenn ihr da wart und habt ihn gefunden, dann sagt mir doch mal Bescheid, damit ich auch kommen kann. Und Hintergrund ist natürlich schon da, dass er eigentlich vorhat, dieses Kind umzubringen. Und wenn jetzt diese Magier aus dem aus irgendeinem östlichen Land weiterziehen von Jerusalem, dann verändert sich plötzlich da ein bisschen die Darstellung. Da geht es jetzt plötzlich so, oder wird das so dargestellt, als sei da ein Stern, der vor ihnen her wandert. Mhm. Und ich meine, da muss man mal sagen, wenn man das so sich vorstellt, also dass das nur diese Leute, diese Magier aus dem Morgenland registriert haben sollten, dass da ein Stern über den Himmel wandert, das kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also das ist sicherlich auch das hätten sicherlich auch noch ein paar andere bemerkt, wenn das so wäre.
Ich sag nur Weihrauch und Myrrhe, ne? Da,
ja.
Das hat manche benebelt das ein wenig.
Ja. Das weiß ich. Also ich denke mir mal schon, das ist sicherlich auch so eine Erzähltechnik, sage ich mal, die einfach sein soll. Es gibt einen sozusagen eindeutigen Hinweis und der Stern bleibt ja dann auch über dem Stall stehen und so wird es ja auch heute häufig in den Darstellungen auch gezeigt und damit auch völlig klar ist. Also es gibt gar kein Irrtum, dass das Kind in diesem Stall, das dort geboren ist, das ist das Kind, um das es geht. Und das machen die Magier aus dem Morgenland ja auch, gehen entsprechend hin, steht dann dort, dass sie dann das Kind anbeten, also es ist auch nicht offensichtlich nur für einen König halten, sonst würde man das vielleicht nicht so machen, die Geschenke übergeben und dann wird ihnen auch irgendwie im Traum vermutlich irgendwie mitgeteilt, sie sollen jetzt nicht zu Herodes zurückgehen, sondern sollen einen anderen Weg in ihre Heimat nehmen und das tun sie dann auch. Und weil dann Herodes eben nichts erfährt und nicht weiß, wer jetzt dann dieser mögliche neue König ist, der seinen Thron und seine Familie gefährdet, dann kommt eben diese Erzählung, er lässt eben alle Kinder unter 2 Jahren umbringen in Bethlehem.
Ich meine mal irgendwann irgendwo gelesen zu haben, Sie merken schon, meine obskuren und mein Laienwissen, mein obskures Wissen und das Laienwissen, dass gibt irgend so einen Text, wo es heißt, da wird Herodes irgendwann mal befragt nach Jesus und er sagt, welcher Jesus? Es könnte gut sein, dass er ja als Herrscher, wie er da installiert war, in unruhigen Zeiten, das war, glaube ich, ziemlich schwer, als Besatzungsmacht dort zu agieren, dass er viele solche Menschen gehabt hat, die aus seinen Augen halt Unruhe gestiftet haben.
Ja.
Wird er denn überhaupt das so ernst genommen haben, wie es die Weihnachtsgeschichte da so erzählt nach Matthäus?
Also wenn irgendein wahrer Kern an dieser Geschichte ist, dann sicherlich die, dass das Auftreten von jemandem, der von sich behauptet, er sei der neue König, oder jemand anders behauptet, da wird der neue König geboren, dass das die politischen Autoritäten in höchste Unruhe versetzt hat, das ist sicherlich richtig. Das ist eine sehr unruhige Region. Herodes gilt so als Stabilitätsanker. Er ist ein guter Freund der Römer, kann mit den Römern ganz gut, das kann besonders mit dem regierenden Kaiser Augustus sehr gut. Die haben schon früher gemeinsam ein paar Dinger gedreht, würde man heute sagen. Und er gilt halt als wichtiger Verbündeter Roms, weil er eben mit den Juden kann. Er ist selber natürlich auch Jude, versteht aber, wie die ticken, in Anführungszeichen, und kann deshalb nicht nur in Palästina, sondern es gibt ja in allen größeren Städten im Römischen Reich auch jüdische Gemeinden. Und immer wenn es da Probleme gibt, dann fragt man gerne mal den Herodes, was soll man denn da machen, ne, damit das jetzt hier nicht eskaliert. Und da ist er sicherlich sehr darauf bedacht, dass eben in seinem Land auch Ruhe herrscht, zumal er natürlich auch gerne möchte, dass dann irgendwann aus seiner Familie ein Nachfolger ernannt wird. Mhm. Das hat nicht ganz geklappt, das kann ich schon mal sagen. Das Reich wurde nach ihm aufgeteilt, aber seine Söhne durften dann in diesem geteilten Reich weiterherrschen. Mhm.
Also, wenn ich das so gerade sehe, das sind, wie soll man das sagen, historisch koloriert. Es gibt Persönlichkeiten, mhm, die natürlich da gelebt haben zu der Zeit, wie der Herodes. Die Weisen aus dem Morgenland wird es so nicht gegeben haben. Sie sagten ja auch gerade, es ist eigentlich eine Art der Erzählung, die die Bedeutung hervorheben soll, angelehnt an das Alte Testament mit Moses.
Genau, beziehungsweise die Weisen aus dem Morgenland zeigen natürlich auch noch, also diese Geburt von Jesus ist ein Ereignis von weltpolitischer Bedeutung sozusagen. Und das wird sozusagen von den anderen Völkern auch schon frühzeitig so gesehen. Mhm.
Was meinen Sie so? In der Kirche wird das ja häufig spielerisch umgesetzt, gerne natürlich auch mit Kindern. Sollte man solche Sachen so unkommentiert da stehen lassen, in dem, wie sie da vorgespielt werden?
Also ich denke eigentlich schon. Also es ist ja ein bisschen wie mit allen sehr bekannten Erzählungen. Die haben eigentlich oder haben ihre identitätsstiftende Kraft eben daraus, dass sie einfach dieser Zusammenhang, dieser Ereigniszusammenhang, der da erzählt wird, eben bekannt ist. Und wenn man so ein Krippenspiel sieht, wir haben ja auch in unserer Gemeinde Krippenspiele, dieses Jahr übrigens in Reederhausen zum ersten Mal ein Krippenspiel tatsächlich, ich glaube, da identifizieren sich auch Menschen mit. Und ich glaube, dass gerade Weihnachten so ein Fest ist, an dem eigentlich die Menschen, die sich mit dem Anlass oder der Grundlage des Weihnachtsfests beschäftigen, eigentlich einfach diese Geschichte mögen. Dass die sehr viele Fragen aufwirft und dass man da wunderbar dran rumdiskutieren und forschen kann. Und ich sage, das macht auch wirklich viel Freude. Also ich habe da immer sehr viel Freude dran, das einfach nochmal ein bisschen auseinanderzunehmen und zu überlegen, was steht da eigentlich genau im Hintergrund. Und so, das ist sicherlich da in dem Moment nicht der richtige Ort. Mhm.
Warum sollte man Ihrer Meinung nach in die Kirche gehen an Weihnachten?
Was heißt sollte? Also ich finde, man
kann... Na, dann fragen wir es mal andersrum. Was ist Ihnen das Bedürfnis daran, Weihnachten in die Kirche zu gehen?
Okay, die Frage kann ich ziemlich einfach beantworten. Mein Bedürfnis erwächst tatsächlich daraus, dass für mich Weihnachten primär eben ein Fest ist, das für mich eine religiöse Bedeutung hat. Und nicht so sehr sozusagen die Geschenke und der Tannenbaum und so weiter, sondern tatsächlich diese Geschichte, die ja von sich behauptet, sie sei grundlegend für die gesamte Menschheit und das zeigt Matthäus ja auch mit seiner Erzählung, das sei ein ganz grundlegend bedeutsames Ereignis, mit dem wir uns beschäftigen sollten und müssten. Und davon kann man sich gerne auch immer wieder anregen lassen. Und ich finde das auch durchaus schön, wenn man dann einfach in diesem Rahmen, also ich besuche am liebsten, muss ich sagen, die Christmette. Ich mag also diesen späten Gottesdienst, den mache ich am liebsten, hat man so ein bisschen Ruhe und kann sich darauf mal ein bisschen konzentrieren, mal die Gedanken schweifen lassen und mal überlegen, was da so alles an dieser Geschichte dran denkt und wie plausibel das auch ist und was man damit anfangen möchte.
Nach Ihrem Gefühl, hilft es theologisch gebildet sein oder steht es Ihnen in dem Weg?
In der Kirche? Mhm. Ich würde sagen, es ist 50-50. Also es steht einem schon auch manchmal sehr im Weg. Das muss ich sagen, weil man hat ja so bestimmte Interessen. Das geht ja jedem so, der irgendeinen Beruf gelernt hat, irgendwas studiert hat. Darum hat man bestimmte Interessen in diesem Fach oder seinem Bereich, in dem man sich gut auskennt. Und dann gibt es ja so Schlüsselthemen sozusagen, die einem besonders wichtig sind. Und wenn man dann, jetzt in meinem Falle mal, in der Kirche sitzt und dann wird da irgendwas angesprochen, und dann denke ich mal, na Gott, also das ist doch jetzt, so kann man das doch nicht sehen, ne? Und dann fängt so im Kopf manchmal an, sagen so eine gewisse Gegenbewegung sozusagen, das, was man da hört. Und das ist eher hinderlich, würde ich sagen, ne? Also das, ich sage das dann gerne auch mal nach dem Gottesdienst natürlich, dass ich das und das nicht so nachvollziehbar finde oder meine, das ist eigentlich veraltet, diese Sichtweise, aber Weihnachten ist das so häufig so, das muss ich sagen, da ärgert mich häufig, dass in den Predigten, die dort gehalten werden, immer, ich meine, das Gefühl hat, da ist so viel Druck drauf. Also da will jetzt der Pfarrer oder die Pfarrerin alles reinpacken sozusagen, was jetzt wichtig ist. Und man hat ja selten so viele Leute auf einmal da. Mhm. Und dann denke ich immer, das passt aber gar nicht zum Weihnachtsfest. Also ich glaube wirklich beim Weihnachtsfest, dem Weihnachtsgottesdienst, das Schönste, einfach diese Geschichte zu hören und dann die Begleittexte aus dem Alten Testament und die einfach mal auf sich wirken zu lassen. Und ich glaube, man darf der Bibel zutrauen, dass sie als Text anregend ist. Und da braucht sie nicht viel Erklärungen. Sie muss aber wirken dürfen.
Ja, sie ist bestimmt anregend, aber ich glaube, man muss lernen, bestimmte Sachen hinter der Schicht des nur Wörtlichen zu sehen. Sonst kommt man in diese Widersprüche, die wir gerade so auch ein bisschen, natürlich auch ein bisschen humoristisch so aufgenommen haben. Wenn man die nämlich nur für sich nimmt, entdeckt man ja haufenweise Widersprüche in der Bibel.
Ja, und das, Herr Herzberg, genau das ist für mich das Faszinierende. Also die biblischen Autoren, das waren ja sehr viele, man weiß ja gar nicht wie viele, und über sehr langen Zeitraum diese Texte verfasst haben, denen ist ja aufgefallen, dass das nicht alles miteinander zusammengeht, was die da schreiben. Und es hat aber trotzdem offensichtlich keiner den Eindruck gehabt, das können wir jetzt aber nicht so stehen lassen, wir müssen das jetzt sozusagen mal abgleichen und so ein bisschen, ne? Also allein die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die unterscheiden sich in so vielen Punkten, widersprechen sich auch in so vielen Punkten. Und trotzdem war man der Auffassung, ja, wenn man das aber alles zusammennimmt, also diese ganz unterschiedlichen Perspektiven, die darstellen, dann kommen wir sozusagen dem Ganzen so ein bisschen näher. Und das finde ich das Faszinierende daran. Deswegen, ja, man muss schon sich darauf einlassen, dass das, was da steht, nicht, auch von den Autoren und übrigens, nicht so gemeint war, dass das jetzt genau so passiert sein muss, sondern das sind immer auch, da schwingen Bedeutungen mit und Interpretationen, die man transportieren will. Für Matthäus eben wichtig, Jesus, der neue Moses, bei dem die Völker, die um Israel herum wohnen, schon gemerkt haben, oh, jetzt passiert hier was ganz Grundlegendes. Das interessiert zum Beispiel so ein Markus überhaupt nicht. Also der berichtet ja die Erzählung und der berichtet ja von der Geburt gar nicht erst richtig. Den geht es eigentlich erst richtig los, wenn Jesus schon erwachsen ist. Und Lukas hat eben ganz anderes. Der will das stärker verschränken mit der römischen Umwelt, weil das so mehr so seine Perspektive ist. Ja, und Johannes berichtet ja auch von der Geburt eigentlich gar nicht so richtig was. Für den ist dann halt wichtig, was dann, dass Jesus ein hochgebildeter theologischer Prediger ist. Das sind völlig unterschiedliche Bilder. Und das zusammen, das ist halt das Faszinierende eigentlich.
Rede, ich glaube, wir können uns jetzt mal wieder reinschleichen in den Saal. Gucken, wo die gerade dran sind.
Gucken, wo die sind. Das Weihnachtsoratorium ist ja lang.
Aber zuerst grüßen wir noch unsere Hörerinnen und Hörer mit einem Weihnachtsgruß.
Ja, wir wünschen gesegnet und fröhliche Weihnachten und eine schöne Zeit zwischen den Jahren und einen guten Start ins neue Jahr.
Genau, den gibt es nichts mehr.
Psst, jetzt müssen wir jetzt leise. Ja.